Wir kennen den sogenannten biologisch-dynamischen Landbau und den biologisch-organischen Landbau. Heute soll es einmal um den biologisch-dynamischen Landbau gehen. Die Produkte aus diesem Landbau werden unter dem Namen Demeter verkauft. Bei den Haushalts- und kosmetischen Mitteln werden sie Veleda oder je nach Firma auch Vala-Produkte genannt. Meistens liest man, das ist ganz typisch für diese Mittel, dort heißt es immer, sie sind hergestellt aus einer erweiterten Menschen- und Naturerkenntnis. Nun, diese Produkte kommen aus dem sogenannten dynamischen Landbau und der gehört zu der Lehre der Anthroposophen, einer Lehre, die Rudolf Steiner, er hat 1861 bis 1925 gelebt, gegründet hat. Rudolf Steiner, er war ein großer Denker, ein Philosoph. Er hat 1924 einen sogenannten landwirtschaftlichen Kurs bei Breslau abgehalten. Und da hat er einige Voraussetzungen zum landwirtschaftlichen Garten- und Ackerbau geschrieben, die heute von den Anthroposophen noch sehr ernst genommen werden. Nun einiges zur Lehre der Anthroposophen. Diese Lehre ist sehr kompliziert. Selbst erfahrene Nachfolger und Anhänger blicken hier oft nicht durch. Es sind oft intelligente und gebildete Leute, die manches von Rudolf Steiner nicht verstehen. Sie sagen auch, Rudolf Steiner war ein großer Denker, er war die absolute Ausnahme, ihn können wir so ohne weiteres nicht erreichen, er wird immer eine Ausnahme bleiben. Hiob, der Mann Gottes im Alten Testament, er sagt einmal von dem allmächtigen Gott, ihn können wir nicht erreichen an Weisheit. Rudolf Steiner hatte schon als Kind okkulte Erlebnisse, er hatte Verkehr und Beziehung zu verstorbenen Verwandten und Naturgeistern. Er konnte auch, wie er selber sagt, auf hellseherischem Wege in einer unsichtbaren Akasha-Chronik lesen. Er drang hier in höhere Welten ein und empfing ein sogenanntes fünftes Evangelium mit einem zutiefst okkult geprägten Jesusbild. Die Anthroposophen sagen zu mir immer, Herr Kring, Ihr Christsein ist sehr gut, aber leider die letzte Erkenntnis, der letzte Stand, der fehlt Ihnen noch. Den Rudolf Steiner haben Sie noch nicht erreicht. Aber gerade diese letzte Stufe möchte ich nicht erreichen, denn das geht über die Schrift, über das Wort Gottes hinaus. Bei den Anthroposophen finden wir aber auch manches, was sehr positiv zu werden ist. Zum Beispiel die ganzheitliche Schau ihrer Medizin. Diese Einheit von Geist, Seele und Leib wurde bei ihnen immer sehr beachtet, während viele Mediziner das oft sehr vernachlässigt haben. In der Bibel natürlich kennen wir den Menschen nur in dieser Einheit von Geist, Seele und Leib. Bekannt sind auch die Waldorfschulen, die anthroposophischen Kindergärten, Krankenhäuser, Altenheimen. Dort geht es sehr human zu. Man bemüht sich wirklich hier, Menschen zu helfen. Eine große Bedeutung bei den Anthroposophen hat auch der Mensch in seinem Verhältnis zur Umwelt, überhaupt die Mitmenschlichkeit, der Lebensstil, die Landwirtschaft, die Ernährung und auch die Heilmittel spielen hier eine ganz große Rolle. Der landwirtschaftliche Betrieb wird als geschlossener Organismus von Boden, Pflanze, Tier und Mensch gesehen. Rudolf Steiner hat auch ein bestimmtes Gottesbild. Er sagt ganz einfach ausgedrückt etwas so, Gott schläft in jedem Stein. Das heißt, der Stein ist tot, da ist ja nicht viel von Gott zu sehen. Aber er entfaltet sich in der Blume. Hier ist ja etwas mehr zu sehen. Er zeigt sich deutlicher im Tier, die nächste Steigerung, und jetzt kommt's ganz hart, er offenbart sich als Gott oder als seiner selbst im Menschen. Das ist ein bisschen kompliziert zu verstehen, aber es heißt doch so viel, der Mensch selber ist Gott. Und genau das ist von der Bibel her eine große Gotteslästerung, wenn der Mensch sich zum Gott macht. Und auf Aufgrund dieser Gedanken ist bei den Anthroposophen auch die ganze Natur beseelt, in jedem Stein, in jeder Blume, in jedem Tier, überall ist Gott, alles ist beseelt, alles lebt irgendwie. Steiner glaubt auch an den Einfluss der Gestirne des Kosmos. Die Stellung der Gestirne nehmen großen Einfluss, so sagt er, auf Menschen, Tier und Pflanze. Da ist auch wieder etwas Wahres dran. Wir alle wissen, wenn morgens die Sonne scheint, wenn wir aufstehen, dann haben wir meistens eine bessere Laune, als wenn es ein nasser, unfreundlicher, nebliger Tag ist. Insoweit spielt die Sonne zum Beispiel tatsächlich einen Einfluss auf den Menschen. Dann sagt er weiter, und da wird's wieder bedenklich, der Gehalt an Astralkräften, die von den Gestirnen ausgehen, bestimmen die Lebensmittelqualität. Wir essen das Geistige, das sich hinter oder in dem Materiellen verbirgt. Deshalb soll man der Pflanze lebendige Astralkräfte oder kosmische Kräfte zusetzen, ähnlich wie in der Homöopathie. Nun, diese Art von Landbau darf man nicht mit dem Anbau von Bioland verwechseln. Es ist eine besondere Art, die eben durch Rudolf Steiner geprägt und durch seine Anhänger, die sogenannten Anthroposophen, sehr gepflegt wird. Ganz wichtig ist ihnen, um diese Astralkräfte nun in die Pflanzen hineinzubekommen, ein sogenannter Aussaatkalender nach dem astrologischen Sternenbild. Da gibt es 6 oder 7 verschiedene in Deutschland, auch Österreich hat einen, in der Schweiz oder in anderen Ländern kennt man ähnliche Kalender. Sie sind von den gleichen Leuten geschrieben, das sind Astrologen, die auch die Horoskope schreiben, die wir überall in den Illustrierten finden. Bei uns in Deutschland ist dieser bekannteste Aussaatkalender, der von einer Maria Thun, sie ist Astrologin und wohnt in Biedenkopf. Wenn man aber, und das ist das Eigenartige an diesen Aussaatskalendern, wenn man sie miteinander vergleicht, stellt man fest, dass jeder Kalender unterschiedlich, das heißt ganz andere, oft sogar sehr widersprüchliche Aussagen macht. Man kann also nicht nach allen, sondern wenn, dann höchstens nach einem Kalender arbeiten, zu dem man sich nun gerade entschieden hat. Mir persönlich gibt das sehr zu bedenken, denn wenn Sie nach Ihren astrologischen Konstellationen recht hätten, dann müsste das doch immer ein absolut einheitlicher Kalender sein. Nun, man teilt die Gemüsearten hier in verschiedene Gruppen aus. Man spricht von Blattgemüse, von Wurzelgemüse, vom Fruchtgemüse, Blütengemüse. Nun, ich glaube, das verstehen wir ganz einfach. Blattgemüse ist das Gemüse, wo wir die Blätter essen. Beim Wurzelgemüse, wo wir die Wurzeln essen, wie zum Beispiel bei Möhren oder bei den Kartoffeln. Beim Fruchtgemüse essen wir die Früchte und dann die Blütenpflanzen. Maria Thun sagt zum Beispiel, jede Art hat ihre bestimmte Konstellation zu den Sternen, in der sie am besten wachsen sollen. Deshalb bestimmt sie aufgrund der Sternkonstellation einen ganz bestimmten Aussaattermin für jede Gruppe dieser Pflanzen. Ich werde hier ein Wort aus dem Römerbrief, dem 1. Kapitel, dem 23. Vers erinnert, in dem es heißt, indem sie sich für Weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Ich persönlich beobachte hier gerne die Natur. Fragen wir doch mal, wann in der Natur ganz natürlich ausgesät wird. Schauen Sie, meistens so im Spätsommer, im Herbst wachsen die Samenkörner der Pflanzen heran. Wenn dann im Herbst die Stürme kommen, fallen sie zum Boden, liegen dort im Boden, oft verdeckt und geschützt unter dem Laub, und warten so lange, bis der Boden, die Feuchtigkeit, Licht und Wärme und alles miteinander stimmen. Und wenn dann alles stimmt und der nötige Lebensraum für die Pflanze da ist, dann keimt das Samenkorn. Das kann im nächsten Frühjahr sein, das kann aber auch viele Jahre später sein. Das ist ganz natürlich. Ich persönlich glaube nicht, dass hier der Mond oder die Sterne eine große Rolle spielen. Natürlich kennen wir verschiedene Gesetzmäßigkeiten, die für das Keimen der Samenkörner von großer Bedeutung sind. Es gibt zum Beispiel sogenannte Frostkeimer. Die keimen nur, wenn es einmal gefroren hat, denn der Frost sprengt ihre Schale. In tropischen Ländern kennt man sogenannte Feuerkeimer. Da muss das Samenkorn erstmal im Feuer gebrannt haben, bevor es zum Keimen überhaupt in der Lage ist. Dann kennen wir hier die sogenannten Licht- oder Dunkelkeimer. Wenn wir einen Dunkelkeimer ans Licht oben auf die Erde legen, wird er nie keimen. Er muss immer mit etwas Erde abgedeckt sein und dann wird er keimen. Bei einem Lichtkeimer ist es umgekehrt. Solange er unter Laub oder Erde dunkel gehalten ist, wird der Lichtkeimer nicht keimen. Das sind ganz natürliche Gesetze, die jeder Fachmann kennt. Ich persönlich habe auch in meinem Garten über Jahre viele Versuche gemacht. Ich habe über 2 Mondphasen hinaus, das heißt über etwa 40 Tage, jeden Tag in einem bestimmten Topf oder im Garten auf dem gleichen Boden mit gleichen Voraussetzungen zur bestimmten Uhrzeit in der gleichen Tiefe immer ein Samenkorn gelegt. Und dann habe ich festgestellt, ganz unabhängig vom Mond sind die Pflanzen gekommen. Entscheidend zum Keimen der Pflanzen war immer die Wärme und das Licht. Je wärmer es war, je mehr Helligkeit und Sonne die Pflanzen hatten, je schneller sind sie gekommen. Wenn dann Kälteperioden kamen, da hat es wieder stagniert, setzte wieder eine Wärmeperiode ein, sind sie durchweg wieder schneller und besser gewachsen. Nun, ich glaube, das ist ganz selbstverständlich, das ist nachvollziehbar, das ist ganz natürlich. Und ich sah vor einigen Jahren einmal in einer Gartenbauzeitschrift, dort war diese berühmte Maria Thun abgebildet. Sie hatte 2 rote Beeten in ihrer Hand, die waren beide unnormal dick und kräftig. Und dann stand darunter, ihr Aussaatkalender gab ihr Recht. Ich wusste als Gartenbaufreund, dass in diesem Jahr, und das ist ja oft sehr unterschiedlich, die roten Beeten überall sehr gut entwickelt waren. Überall, wo ich in die Gärten schaute und auch in meinem Garten, da hatten wir unnormal dicke rote Rüben in diesem Jahr zu ernten. So ging ich dann in meinen Garten und holte auch die 2 dicksten rote Rüben heraus. Ich habe sie sauber gemacht und auf die Waage gelegt und siehe da, sie waren beide dicker als die von Maria Thun. Und dann habe ich mal nachgeschaut und da ich sehr viel zu Vorträgen unterwegs bin, wusste ich auch genau den Tag, an dem ich zu Hause war, wo ich die rote Beeten gesät und auch später verpflanzt hatte. Und da war dieser Aussaattermin genau ein ganz falscher Tag, an dem sie gar nicht hätten gedeihen dürfen. Aber siehe, im Endergebnis, beide waren um einige Gramm schwerer als die von Maria Thun. Nun, wenn man das so in der Gartenbauzeitung liest und nicht nachprüft, dann ist das oft sehr beeindruckend und viele fallen dann drauf rein und säen auch nach diesem Kalender aus. Ich persönlich bin vielmehr davon überzeugt, dass alles Wachstum von Gott kommt. Es heißt doch auch so schön, wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand. Wenn das Wetter und der Boden, die Temperatur und alles stimmt, die Lichtverhältnisse und so weiter, dann geht das Samenkorn auf. Und ich staune immer, wie aktuell die Bibel auch zu diesen Fragen etwas zu sagen hat. Da lesen wir zum Beispiel in Prediger 11, Vers 5, ein sehr interessantes Wort. Dort heißt es, wie du den Weg des Windes nicht kennst, so kennst du auch das Werk Gottes nicht, der alles wirkt. Und jetzt heißt es, am Morgen säe deinen Samen und lass bis zum Abend deine Hände nicht ruhen. Also wann sollen wir säen? Nach dem Mond? Nach den Sternen? Nein, wir sollen morgens anfangen und bis zum Abend unsere Hände nicht ruhen lassen. Und dann fährt der Schreiber fort, denn du weißt nicht, was gedeihen wird, ob dieses oder jenes oder beides zugleich. Und in 5. Mose 4, Vers 19 heißt es in einer ähnlichen Stelle, dass du deine Augen nicht zum Himmel erhebst. Und wenn du die Sonne und den Mond und die Sterne und das ganze Heer des Himmels siehst, dass du dich nicht verleiden lässt und dich nicht vor ihnen niederwirfst und ihnen nicht dienst. Und das genau tun die Leute, die nach dem Mondkalender aussehen. Denn sie achten auf Mond und Sterne. Sie lassen sich verleiden. Noch eine Stelle von Hiob, dem erfahrenen Gutsbesitzer aus dem Alten Testament. Man kann es nachlesen in Hiob 31, Vers 26. Dort heißt es: Wenn ich das Licht der Sonne sah, wie er es leuchten ließ, und den Mond, wie er prächtig daherzog, und mein Herz sich dann im Geheimen betören ließ, und ich Kusshände nach ihnen warf, auch das ist Schuld, die vor den Richter gehört. Ich hätte ja meinen Gott droben verleugnet. Also wir sehen auch Hiob, er will sich nicht vor Sonne, Mond und Sternen verneigen. Er sagt, das ist Schuld, die vor meinen Gott gehört. Und in 3. Mose 19, dort ist ein Wort über die Astrologen und Wahrsager gesagt, denn solche Leute, die diese Kalender aufstellen, das sind wirklich die Astrologen und Wahrsager unserer heutigen Zeit. Da heißt es: Ihr sollt euch nicht zu den Wahrsagern wenden, ihr sollt sie nicht aufsuchen und euch nicht unrein an ihnen machen, denn ich bin euer Herr, euer Gott. Nun, im biologischen Landbau gibt es aber noch andere Wege, um diese kosmischen Astralkräfte in die Lebensmittel hineinzubekommen. Wir kennen zum Beispiel verschiedene biologisch-dynamische Spritzpräparate. Zum Beispiel ein Mittel, das Mittel 500, ein Hornmistpräparat. Es soll das Bodenleben anregen. Dann gibt es ein weiteres Präparat, Nummer 501, ein Hornkieselpräparat. Es soll die Qualität verbessern. Nun, was hat das eigentlich mit dem Horn der Kuh zu tun? Bei Rudolf Steiner hat das Rind eine ganz besondere Stellung eingenommen. Es hat sozusagen den Kreislauf zwischen Pflanze, Mensch, Boden und Tier geschlossen. Er sagte so, das Rind steht mit vier Beinen, mit den Klauen, die aus hartem Horn sind, wo sich die ganze Kraft konzentriert, auf dem Erdboden. Und mit den beiden Hornspitzen zeigt es zum Himmel, zum Kosmos. Die Hörner, wissen wir, sind an den Enden ja besonders hart. Es ist ja die Waffe des Tieres. Aber Rudolf Steiner spricht hier von einer kosmischen Kraftkonzentration, wo praktisch die Verbindung vom Erdboden zum Kosmos über das Rind erreicht wird. Ich frage mich nur, was bei Rindern ist, deren Hörner nach unten, nach hinten oder nach oben in andere Richtungen zeigen. Oder auch bei Rinderrassen, die von Natur aus überhaupt keine Hörner haben. Aber Rudolf Steiner hielt sehr viel von den Hörnern des Rindes und er hat seinen Nachfolgern empfohlen, so ein abgestoßenes, frisches Horn zu nehmen, es dann mit frischem Kuhmist zu füllen und mit Lehm zu verschmieren. Das wäre dann das Hornmistpräparat. Bei Hornkieselpräparat kommt anstatt Kuhmist dann Kieselmehl hinein, wird aber auch mit Lehm verschmiert. Es gibt auch noch weitere Präparate, 502 bis 507, da nimmt man dann Schafgarbe, Kamille, Brennnessel, Eichenrinde, Löwenzahn und Baldrian. Das sind die sogenannten sechs Pflanzenpräparate. Auch die werden in Hörner gefüllt, mit Lehm verschmiert. Und dann werden diese Hörner für ein Jahr lang in einer feierlichen Handlung im Erdboden eingegraben. Zu dieser feierlichen Handlung wird oft die ganze Familie, Nachbarn und Freunde eingeladen. Es werden germanische Gebete oder Weisheitssprüche gesprochen. Die Handlung findet auch oft nachts bei Mondschein unter bestimmten Bäumen, je nach Art der Anhänger statt. Man hat da verschiedene Auslegungen und Schwerpunkte. Wichtig ist, dass diese Hörner dann schön mit Lehm verschlossen ein Jahr im Erdboden bleiben und nach einem Jahr werden sie in einer ähnlich feierlichen Zeremonie wieder aus dem Erdboden herausgeholt. Man nimmt diesen Lehm, der das Horn verschlossen hat, vorsichtig ab und den Inhalt, der wird jetzt im biologisch-dynamischen Land- und Gartenbau qualität- oder bodenverbessernd eingesetzt. Nun, da gibt's wieder ganz bestimmte Vorschriften. Da werden zum Beispiel 10 Gramm von dem Kiesel auf 100 Liter Wasser mit Hand eingerührt. Und bei diesen dynamischen Betrieben, die nach diesen Richtlinien arbeiten, sieht man doch oft irgendwo auf dem Hausboden oder unter dem Vordach ein großes, rundes Rührholz hängen, darunter ein Fass, meistens aus Holz. Dort kommen die 100 Liter Wasser rein, dann die 10 Gramm von diesem Präparat und dann heißt es, es soll mit viel Menschlichkeit eingerührt werden. Das heißt, morgens ganz früh, wenn der Tau kommt, man spricht, die Erde atmet aus und zu dieser Zeit soll es verrührt werden, aber nicht maschinell, sondern persönlich mit der Hand von dem Landwirt. Er soll bei guter Laune seine ganze Mitmenschlichkeit mit hineinrühren, um so auch den Mensch mit in den Kreislauf des Kosmos mit einzuverleiben. Dabei soll er rühren, dass es einen harmonischen Strudel gibt, in dem er immer sehr schwungvoll rührt und dann plötzlich gegenseitig rührt, sodass aus der Harmonie ein Chaos entsteht und aus diesem Chaos dann wieder eine Harmonie zusammenrühren. So hat er eigenartige Vorstellungen. Das alles soll dann dazu beitragen, um eben diese kosmischen Astralkräfte einzufangen. Bei diesen Pflanzenpräparaten, da geht das etwas anders. Sie werden in homöopathischen Dosen dem Stallmist oder der Jauche zugegeben und dann wird das kompostiert und soll dann eben helfen. Diese Präparate, die wirken ganz und gar nicht, so sagt er, stofflicher Art, sondern kosmischer und belebender Art, ähnlich wie die homöopathischen Mittel es tun. Nun, das Ganze klingt sehr eigenartig. Es hat wenig mit praktischem Gartenbau zu tun. Es ist mehr eine Religion, eine Philosophie. Aber viele Anthroposophen, die sich dem dynamischen Anbau verschrieben haben, die halten diese Regeln ein, denn sie sagen, es kommt darauf an, dass wir diese kosmischen Astralkräfte auf diese Weise in unsere Lebensmittel hineinbekommen. Ich möchte nochmal an das Wort von Steiner selbst erinnern. Wir essen nicht nur das Materielle, sondern das geistig-kosmische, das sich im Materiellen verbirgt. Dann gibt es bei den Anthroposophen auch noch in der gleichen Richtung eigenartige Methoden, um zum Beispiel Schnecken zu bekämpfen. Da wird empfohlen, man soll die Schnecken morgens früh absammeln, dann zu einem Sud verkochen und das in homöopathischen Dosen im ganzen Garten versprühen und dann würde man über viele Jahre keine Schnecken mehr haben. Nun, ich finde das so einmal persönlich und sehr ekelhaft, denn auf meinen Gemüsepflanzen möchte ich nicht gerade einen Schneckensud haben. Auf der anderen Seite, so ein ganz klein bisschen Wahrheit ist wieder dran. Denn dort, wo sterbende, faule Schnecken sind, ziehen sich naturgemäß gesunde Schnecken weg. Denn es ist ihnen unangenehm, das sind so ungeschriebene Naturgesetze, hier sehen sie ja Tod und Verderben. Zur Mäusebekämpfung hat man eine ähnliche Methode entwickelt. Man soll an einem ganz bestimmten Tag auch wieder bei einer bestimmten Sternkonstellation eine lebendige Maus fangen, sie mit Benzin übergießen, dann anstecken und im Garten laufen lassen. Das würde dann die Mäuse vertreiben. Nun, da ist auch wieder ein ganz klein bisschen Wahrheit dran. So eine Maus oder eine Ratte, die wird ganz erbärmlich, wenn sie verbrennt, um ihr Leben schreien. Und dieser Todesschrei wird andere Mäuse vertreiben. Aber das hält natürlich gar nicht lange an. Dann sind die Mäuse trotzdem wieder im Garten. Natürlich nicht alle Demeter-Leute nehmen diese Regeln so sehr wichtig. Für andere sind sie noch wichtiger. Sie machen gar nichts ohne genau nach diesen Vorschriften. Es gibt dann auch wieder nach dem Mondkalender ganz bestimmte Anweisungen, wann man was im Garten tun soll. Zum Beispiel eine gewisse Bearbeitung des Gartens beim Mondstand Löwe bringt viele Unkräuter zum Keimen, so dass man dann anschließend seinen Samen aussäen kann. Eine andere Regel lautet, dass man letzte Handarbeiten beim Steinbock ausführen soll, weil dann die geringste Unkrautkeimung möglich ist. Vielleicht zum Schluss noch eine Regel, die für manche sehr wichtig ist, die ich aber kaum nachvollziehen kann. Da heißt es, Unkrautsamen soll bei bestimmten Mondkonstellationen verbrannt werden, die Asche dann in einer bestimmten homöopathischen Verdünnung mit Wasser angerührt auf dem ganzen Land verteilt werden. Das sei ein sicheres Mittel, um weiteres Keimen von Unkräutern zu erreichen. Nun, für viele Anthroposophen ist das sehr wichtig. Ich als Christ und auch als erfahrener Gärtner kann mich diesen Regeln nicht anschließen. Sie haben wissenschaftlich gesehen keinerlei Grundlage und ich persönlich bin auch der Meinung, lange bevor es Rudolf Steiner gegeben hat, hat man schon in aller Welt ganz natürlich gesunden biologischen Garten- und Ackerbau betrieben und ich kann mir schlecht vorstellen, warum jetzt gerade Rudolf Steiner die letzte Weisheit gefunden haben soll, dass es so jetzt und nicht anders funktionieren soll. Ich bin ein begeisterter Gärtner und ich mache jedes Jahr in meinem Garten viele Versuche und ich kann Ihnen jedes Jahr beweisen, dass man auch ohne all diesen Hintergrund, dieses philosophisch-religiöse, wie ich es einmal nennen muss, ohne weiters schönen, gesunden, biologisch-organischen Gartenbau betreiben kann. Und ich möchte noch zwei Worte aus der Heiligen Schrift vorlesen. Dort heißt es im Propheten Jesaja 44, Vers 25, »Ich bin es, der die Wunderzeichen der Orakelpriester platzen lässt und die Wahrsager zu Narren macht, der die Weisen zur Umkehr zwingt und ihr Wissen zur Torheit macht.« Oder in Galater 4, Vers 9 schreibt der Apostel Paulus, »Wie wendet ihr euch wieder zu den schwachen und armseligen Elementen der Welt zurück, denen ihr vom Neuen dienen wollt? Ihr beobachtet Tage und Monate und bestimmte Zeiten und Jahre. Ich fürchte, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe.« Nun, das Wort dynamischer Landbau, da steckt schon das Wort Kraft drin. Wir kennen das Wort Dynamit als Sprengladung oder den Dynamo am Fahrrad, diese Kraftmaschine, die eben das Licht, den Strom erzeugt. Und hier geht es tatsächlich darum, Kräfte aus dieser anderen Welt, aus dem Kosmos einzufangen und die auf oder in unsere Lebensmittel hineinzubringen. Nun, für mich liegen die Wurzeln solch eines Denkens, wie wir es im dynamischen Landbau finden, im okkulten Bereich. Und ich möchte da ganz bewusst mich von fern halten. Auch der Name Demeter, er ist der Name der griechischen Göttin des Ackerbaus und der Fruchtbarkeit, dem sie ihre Ehre erweisen. So auch das Wort Veleda, es kommt aus dem Keltisch-Germanischen, es ist der Name der Heilsgöttin und ihrer Priesterinnen. Und ich meine, auch wir als Christen haben es nicht nötig, Demeter Brote oder Brötchen zu essen, auf denen jeden Monat, bevor es in den Backofen kommt, ein astrologisches Zeichen gestempelt wird, das dann etwas verläuft, aber nach dem Backen noch deutlich zu erkennen ist. Ich meine, als Christen haben wir es nicht nötig, solche Brote oder Nahrungsmittel zu essen. Paulus sagt einmal, welche Gemeinschaft hat Licht mit Finsternis und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Nun, ich möchte heute hier sagen, welche Übereinstimmung Christus mit Rudolf Steiner? Nun mag es vielleicht viele Hörer geben, die, weil sie gar nichts über die Dinge wussten und wirklich meinten, das sei eine gute Sache, jahrelang Demeter-Produkte aus Überzeugung gegessen haben und jetzt hören sie etwas von dem Hintergrund und sind vielleicht erschrocken. Nun, da brauchen sie sich nicht erschrecken. Sie können mit den Demeter-Produkten nicht das Böse oder den Teufel zu sich nehmen. Da gilt das Wort unseres Herrn Jesus aus Matthäus 15 von Vers 11, wo es heißt, nicht, was in den Mund eingeht, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund ausgeht, das verunreinigt den Menschen. Was durch den Mund in den Bauch eingeht, wird in den Abort wieder ausgeschieden. Ich möchte das ganze Problem vergleichen mit dem Problem, das die ersten Christen in der Gemeinde zu Korinth auch hatten. Dort war es üblich, dass die Heiden damals im heidnischen Tempel Tiere den Götzen geopfert hatten. Und diese Tiere wurden im heidnischen Tempel oft mit einer festlichen Feier geschlachtet und geopfert, und das Fleisch wurde dann gemeinsam verzehrt oder der Rest auch auf dem üblichen Fleischmarkt verkauft. Nun gab es aber dort in Korinth einige Heiden, die sich zum Christentum bekehrt hatten, und die hatten jetzt große Probleme, dieses Fleisch, das ja ursprünglich den Götzen geopfert ward, noch zu essen. Und Paulus schreibt ihnen zurecht im ersten Brief im 10. Kapitel: Ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken, noch der Dämonenkelch. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen und gleichzeitig am Tisch der Dämonen. Auf der anderen Seite aber sagt er ihnen auch deutlich: Wenn ihr irgendwo am Fleischmarkt etwas kauft, dann braucht man es nicht erst zu prüfen, sondern dann soll man einfach essen. Das kann man im 10. Kapitel im 24. Vers nachlesen. Da heißt es: Alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, esst ohne zu prüfen, um des Gewissens willen. Und in Vers 27 heißt es aber dann: Wenn aber jemand von den Heiden euch einladet, so esst alles, was euch vorgesetzt wird, ohne um des Gewissens willen zu untersuchen. Wenn aber jemand zu euch sagt: Dieses ist Opferfleisch, das den Götzen geopfert ist, so esst nicht davon, um jenes willen, der es angezeigt hat, und um eures Gewissens willen. Und in Vers 30 sagt er so schön: Denn wenn ich mit Danksagung teilnehme, warum werde ich geschmäht für das, wofür ich Dank sage? Ob ihr nun esst oder trinkt, tut alles, was ihr tut, zur Ehre des Herrn. Nun, ich glaube, dieses Beispiel hier aus dem Korintherbrief zeigt uns auch, wie wir uns heute in dieser Situation verhalten dürfen. Wenn ich einkaufen gehe, dann prüfe ich auch nicht, ob das eventuell aus dynamischem Landbau ist, sondern das kaufe ich, weil der Markt es so anbietet. Wenn ich aber lese, es sind Demeter-Produkte, oder wenn mir einer den Hinweis gibt, das kommt aus dem dynamischen Anbau, dann verzichte ich gerne auf diese Dinge. Denn ich bin nicht der Meinung, dass wir als Christen unbedingt diese Dinge kaufen müssen und essen müssen. Da bin ich vielmehr der Meinung, wie Paulus sagt, dass wir alles prüfen sollen, aber dann frei entscheiden, ohne uns innerlich in Unruhe zu bringen. Wir dürfen alles mit Danksagung nehmen, wir dürfen essen und trinken und unseren Herrn dafür loben und preisen.